Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich hoffe es heute oder morgen. Ich hole meine Tochter raus und mitnehmen nach Hause.
Die Hoffnung ist groß beim Vater von Mejale Tolo, dass er seine Tochter wiederbekommt. Aber bis jetzt steht noch nicht fest, wie der Prozess gegen die deutsche Journalistin und Übersetzerin ausgehen wird. Heute hat er in der Türkei begonnen. Zwischen Freispruch und 20 Jahren Haft scheint alles möglich. Das ist das erste Thema jetzt im Update. Ich bin Klaus Jansen.
Update.
Seit über 5 Monaten sitzt Mejale Tolo in der Türkei in U-Haft, zusammen mit ihrem kleinen Sohn. Die 33 Jahre alte Frau aus Ulm, die für eine linke Nachrichtenagentur arbeitet, hat seit Jahren ausschließlich die deutsche Staatsangehörigkeit. Ihr werden Mitgliedschaft in einer Terrororganisation und Terrorpropaganda vorgeworfen. Korrespondent Frank Wiesner mit den Details.
Sie soll an insgesamt 4 Veranstaltungen teilgenommen haben, bei denen Propaganda für die linksextreme marxistisch-leninistische kommunistische Partei, kurz MLKP, betrieben worden sei. Diese Partei ist vom türkischen Staat als terroristische Organisation eingestuft. Eine der Veranstaltungen sei eine Beerdigung gewesen, bei der eine kurdische Kämpferin, die in Syrien gefallen ist, beerdigt wurde. Eine andere Veranstaltung sei eine Beerdigung für MLKP-Mitglieder gewesen, die von der türkischen Polizei erschossen worden sind. Bei einer weiteren Veranstaltung soll Mejale Tolo ein Banner der MLKP getragen haben.
Alles haltlos, sagt eine von Tolos Anwälten.
Sie hat mit ihrer Arbeit nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Wir hoffen natürlich auf einen Freispruch. Und wäre die Justiz unabhängig, dann wäre es gar nicht erst möglich gewesen, sie überhaupt festzunehmen.
Experten von Reporter ohne Grenzen befürchten, dass der Prozess weder fair noch rechtsstaatlich sein wird. Auch die Bundesregierung sagt, dass die Festnahme politisch motiviert ist. Das sieht der Deutsche Richterbund ähnlich, genauso wie Tolos Vater.
Ich lebe seit über 40 Jahren in Europa, doch so etwas habe ich noch nie erlebt. Erst nehmen sie jemanden fest und erst danach suchen sie nach Beweisen, wenn das keine Vorverurteilung ist.
Mejale Tolo selbst hat heute vor Gericht gesagt, dass sie unschuldig ist und dass sie keine der genannten Straftaten begangen hat. Sie habe auch keine Verbindungen zu illegalen Organisationen. Ihr Vater ist enttäuscht, dass sich die deutsche Politik nicht stärker für Mejale Tolo einsetzt.
Ich bin enttäuscht. Vor Wahlkampf, die haben viel geredet. Von Regierung ist niemand da und sind jetzt in Totenschlaf.
Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sagte der Bild-Zeitung, die Bundesregierung tue weiterhin alles, um Tolo den Rücken zu stärken. Die einzige Bundestagsabgeordnete, die vor Ort ist, die Linkspolitikerin Heike Hensel, sieht das nicht so.
Die Vorwürfe sind eigentlich lächerlich. Sie sind konstruiert. Es ist ein politischer Prozess. Und genau deswegen geht mein Appell auch an die Bundesregierung, dass hier dringender Handlungsbedarf ist. Ich wünsche mir eine Präsenz. Ich hätte mir auch gewünscht, dass der deutsche Botschafter heute hier ist. Und wir brauchen meines Erachtens auch zum Beispiel einen Sonderbeauftragten des Kanzleramts, der oder die hier jetzt endlich aktiv wird und diese deutschen Geiseln befreit, muss man sagen. Es sind konstruierte Vorwürfe.
Hensel geht davon aus, dass der Prozess sich noch länger hinziehen wird. Dass Tolos Vater seine Tochter heute oder morgen mit nach Hause nehmen kann, ist also ziemlich unwahrscheinlich.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Der Prozess um die deutsche Journalistin Mejale Tolo in der Türkei sorgt im Netz für viel Streit. Gunter Ahrensen postet auf Facebook, die Türkei hat sich in eine Diktatur verwandelt und in einer Diktatur herrscht Willkür. Wichtig wäre ein hartes Durchgreifen der EU. Vor allem der Geldhahn muss zu sein. Fatih Mohammed hält dagegen, die Institutionen in der Türkei werden nach rechtsstaatlichen Prinzipien urteilen und nicht nach deutschen Pressewünschen. Walter Robert Bay ärgern vor allem die vielen hasserfüllten Kommentare auf Facebook. Er schreibt dazu, wenn ich diese Kommentare lese, wird mir übel. Da wird diese Frau Tolo als Türkin beschimpft. Selbst wenn sie keinen deutschen Pass hätte, wäre das doch kein Grund, sie zu beschimpfen. Ahmed von Bödefeld versucht es mit Humor. Hat man nicht für sowas das GSG 9? Manchmal wünscht man sich dann doch irgendeinen Rambo in der Regierung, der die Leute da mit allen Mitteln rausholt. Ähnlich macht es Dennis Erola. Leute, ihr müsst Erdogan vertrauen. Ja, er steuert die Türkei in den Abgrund. Ja, die Wirtschaft ist am Boden. Ja, alle Kritiker sind im Knast. Ja, die Türkei hat keine Freunde mehr in der Welt, außer Putin. Und Fußball kann sie auch nicht spielen. Aber sonst ist doch alles okay. Und Deria Türk-Nachbauer bringt es so auf den Punkt. Diese Ohnmacht gegenüber diesem Unrecht macht mich unfassbar wütend.
Was sonst noch wichtig war?
Mit dem Ergebnis des Referendums vom 1. Oktober hat Katalonien das Recht bekommen, ein unabhängiger Staat zu sein. Dieses Recht muss gehört und respektiert werden.
Ja, was war das denn jetzt? Die Unabhängigkeitserklärung von Katalonien? Oder doch nicht? Eine symbolische oder eine sofort wieder außer Kraft gesetzte Unabhängigkeitserklärung, die Carles Puigdemont da gestern unterschrieben hat?
Die Regierung und ich schlagen vor, dass das Parlament die Unabhängigkeitserklärung vorerst aussetzt für einige Wochen, um einen Dialog möglich zu machen.
Ja, so richtig hat das auch die spanische Regierung nicht verstanden und fordert deshalb Klarheit von der katalanischen Führung. Ministerpräsident Mariano Rajoy sagte heute, erst wenn die Verwirrung beseitigt sei, könne über weitere Schritte gesprochen werden.
Wir, die Regierung, wollen Sicherheit für alle Spanier und besonders für die Katalanen. Wir wollen, dass das Durcheinander aufgeklärt wird, das die katalanische Regierung hier ausgelöst hat in einer Frage, die uns doch alle so sehr berührt.
Rajoy hat noch einmal angedeutet, dass Madrid die Regierung in Barcelona entmachten könnte. Das könnte allerdings in einer Eskalation enden. Die EU setzt weiter auf Dialog zwischen Spanien und Katalonien. Dazu sagte Mariano Rajoy heute, dass er sich sogar eine Verfassungsänderung vorstellen könne, aber dazu müssten die Rahmenbedingungen stimmen.
In einer Demokratie wie unserer kann alles im Dialog besprochen werden. Aber ein Dialog kann nicht darin bestehen, dass man bedroht und dass man illegal vorgeht.
Die Chinesen verpesten die Luft, der US-Regierung ist der Klimawandel egal, aber wir Deutsche sind doch vorbildlich beim Thema Klimaschutz, oder? Nee, so toll sind wir nicht, denn die selbstgesteckten Klimaschutzziele für 2020 sind wohl nicht mehr zu erreichen, bei weitem nicht, hat auch das Bundesumweltministerium erkannt. Eigentlich war bis 2020 geplant, 40% weniger klimaschädliche Treibhausgase auszustoßen als noch 1990. Aber wenn es so weiterläuft, wird die Einsparung wohl bestenfalls bei 32,5% liegen, heißt es jetzt in einem Bericht des Ministeriums. Vor allem zwei Dinge machen demnach Probleme: der Verkehr und die Stromerzeugung. Kohlekraftwerke laufen in Deutschland immer weiter, auch für Exportstrom. Kritik kommt von Oliver Krischer von den Grünen.
Durch jahrelanges Nichthandeln der Bundesregierung wird Deutschland die Klimaschutzziele 2020 nicht nur knapp, sondern krachend verfehlen. Für mich ist völlig klar, das ist ohne die Einleitung des Kohleausstiegs nicht zu machen. Wir werden am Ende eine Reihe von Kohlekraftwerken schnell abschalten müssen, um das, was die Bundeskanzlerin sagt, nämlich dass sie das Klimaschutzziel 2020 noch erreichen will, um das dann tatsächlich auch umzusetzen.
Die Grünen, die bald in einer Regierung mit Merkel sitzen könnten, müssen sich allerdings auch mit der FDP einigen, um solche Beschlüsse durchzukriegen. Mit dem FDP-Politiker Hermann Otto Solms zum Beispiel, der eine ganz andere Sicht hat.
Die Grünen haben einen planwirtschaftlichen Ansatz und wir haben einen marktwirtschaftlichen Ansatz.
Diese verschiedenen Ansätze könnten also ein neuer Streitpunkt für eine mögliche Jamaika-Regierungskoalition sein und die Klimaziele in noch weitere Ferne rücken lassen. Atomkraftgegner haben versucht, ein Spezialschiff mit Atommüll auf dem Neckar in Baden-Württemberg zu blockieren. Vier Aktivisten stiegen in Neoprenanzügen in den Fluss. Fünf ketteten sich an eine Brücke. Stoppen konnten sie das Schiff aber nicht. Ein Demonstrant machte der Polizei deshalb Vorwürfe.
Wir haben jetzt hier ein Novum, das die Einsatzleitung der Polizei entschieden hat, trotz einer Protestaktion von fünf Aktivistinnen direkt über der Schleuse den hochradioaktiven Castortransport unten durchzulassen, das halten wir aus Radioaktivitätsgefährdungsgründen für unverantwortlich.
Die Polizei bewachte den Transport auf der 50 Kilometer langen Strecke unter anderem mit Booten, einem Hubschrauber und Einsatzkräften am Ufer und zieht eine positive Bilanz.
Ja, aus unserer Sicht bestand keine Gefahr, sonst hätten wir den Transport hier nicht durchfahren lassen.
Was noch wichtig wird:
Morgen könnte klar sein, wer große Teile von Air Berlin gekauft hat. An diesem Donnerstag endet nämlich die Verhandlungsfrist mit der Lufthansa und EasyJet. Die Lufthansa könnte mehr als die Hälfte der noch 134 Flugzeuge übernehmen. Tausende Mitarbeiter sind bei Air Berlin betroffen. Vom neuen Anbieter automatisch übernommen werden sie wohl nicht, was die Gewerkschaft Verdi kritisiert.
Das würde bedeuten, dass sie wie Berufsanfänger behandelt werden. Das ist ungerecht und wir werden darauf drängen, dass beide Firmen, wenn sie dann die Zuschläge bekommen, eine soziale Verantwortung den Beschäftigten gegenüber haben.
Falls die Verhandlungen morgen platzen, könnten doch noch andere Kaufinteressenten zum Zuge kommen. Interessenten gibt es auf jeden Fall genug.
Und sonst in der Welt?
Die muslimische Minderheit der Rohingya wird in Myanmar von Sicherheitskräften systematisch vertrieben. Zu diesem Schluss kommt das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte in einem aktuellen Bericht. Demnach werden die Rohingya absichtlich gequält und traumatisiert, damit sie auf keinen Fall in ihre Heimat zurückkehren wollen. Der Bericht nennt das einen zynischen Plan. Zu den Methoden zählen demnach Misshandlung, Vergewaltigung und die Zerstörung der Dörfer, in denen die Rohingya leben. Allein in dieser Woche kamen an einem Tag wieder mehr als 11.000 Flüchtlinge im Nachbarstaat Bangladesch an. Seit August sind es laut Angaben der Vereinten Nationen schon mehr als eine halbe Million. Ob und wie die Neuwahlen in Kenia stattfinden, wird immer unklarer. Nach dem Rücktritt von Oppositionsführer Raila Odinga hat das Parlament jetzt das Wahlgesetz geändert. Demnach wird automatisch der Kandidat zum Präsidenten gewählt, der übrig bleibt, wenn der Gegenkandidat wegfällt. Erst gestern war Oppositionsführer Raila Odinga als Präsidentschaftskandidat zurückgetreten. Er wirft der Wahlkommission vor, mit der Partei von Staatschef Uhuru Kenyatta unter einer Decke zu stecken. Inzwischen gibt es einen neuen Kandidaten. Bei der Wiederholung der Präsidentenwahl am 26. Oktober ist jetzt, wie schon im August, auch wieder Ikuru Okot mit dabei. Nachdem die Opposition geklagt hatte, wurde das Ergebnis Anfang September überraschend annulliert und Neuwahlen angesetzt. Kinderehen sind in Indien immer noch weit verbreitet. Hilfsorganisationen schätzen, dass über 100 Millionen Inder vor ihrem 18. Lebensjahr verheiratet wurden. Fast 90% davon sind Mädchen. Jetzt hat Indiens oberstes Gericht eine klare Entscheidung gegen Kinderehen getroffen, berichten mehrere Medien. Die Richter erklärten demnach, Sex mit einer minderjährigen Ehefrau kommt einer Vergewaltigung gleich und ist damit eine Straftat. Nach indischem Strafgesetz liegt das Schutzalter für sexuelle Handlungen bei 18 Jahren. Bei Verheirateten sah das Gesetz bislang aber eine Ausnahme vor. Die ist mit dem Urteil unzulässig.
Wissensnachrichten.
Wenn wir wissen wollen, was ein Mensch fühlt, dann sollten wir ihn beim Reden nicht anschauen, sondern nur zuhören, sagen Wissenschaftler aus den USA. Veronika von Borries aus unseren Wissensnachrichten. Wie kommen die Forscher denn zu dieser Einschätzung?
Sie haben Experimente gemacht. In insgesamt 5 verschiedenen Versuchen haben sie ihre Probanden immer wieder vor eine ähnliche Aufgabe gestellt. Sie sollten sich Aufnahmen von Gesprächen anhören oder diese Gespräche selbst führen. Dabei konnte eine Gruppe das Gegenüber hören, aber nicht sehen. Eine konnte sowohl sehen als auch hören. Und die Dritten durften zwar das Gesicht des Gegenübers sehen, konnten diesen Menschen aber nicht hören. Und Aufgabe der Probanden war es, zu erraten, wie sich ihr Gegenüber fühlt. Und heraus kam, diejenigen Testpersonen, die nur eine Stimme hörten, lagen mit ihrer Einschätzung am häufigsten richtig.
Aber das hätte ich eigentlich nicht gedacht. Also ist doch eigentlich gut, wenn man alles hat, Gesichtsausdruck und Stimme, oder?
Ja, das hätte ich zuerst auch gedacht. Aber die Wissenschaftler sagen, bei der Gefühlserkennung ist für das Hirn weniger mehr. Das ist eine so komplexe Aufgabe, dass zusätzliche Informationen, wie zum Beispiel der Gesichtsausdruck, da wohl eher verwirrend wirken. Frühere Studien haben schon gezeigt, dass Menschen einfach aufmerksamer zuhören und mehr verstehen, wenn sie nur eine Stimme hören und die Person dazu nicht sehen. Und offenbar hilft diese Aufmerksamkeit eben auch dabei, Gefühle besser zu verstehen.
Gut, das ist jetzt ein Pluspunkt fürs Radiohören, ist ja schon mal schön. Aber warum ist das so? Also warum können wir Emotionen besser durch die Stimme als durch das Gesicht erkennen?
Weil da so viele Sachen reinspielen. Wir kommunizieren unsere Gefühle, wenn wir jetzt über die Stimme reden, nicht nur über die Worte, sondern auch über die Geschwindigkeit, mit der wir sprechen, über die Betonung, über die Tonhöhe, die Lautstärke. Und das alles ist einerseits sehr viel genauer als in Anführungsstrichen nur unsere Gesichtsmuskeln und andererseits ist es auch schwieriger zu manipulieren. Emotionen durch einen aufgesetzten Gesichtsausdruck vorzutäuschen, das gelingt den meisten Menschen schon ganz gut.
Okay, Praxistipp, wenn ich jetzt in Zukunft emotional schwierige Gespräche führe, am besten per Telefon oder?
Also das würde ich aus dieser Studie jetzt nicht schließen wollen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass solche Gespräche am Telefon eher schief gehen. Das war übrigens den Wissenschaftlern in der Studie auch klar. Sie sagen, Menschen reden einfach anders miteinander, wenn sie räumlich getrennt sind. Deshalb haben sie bei ihren Experimenten einige der Probanden bei Gesprächen in den gleichen Raum gesetzt, aber dabei alle Lichter ausgemacht. Und in der absoluten Dunkelheit funktionierte das mit der emotionalen Kommunikation zwischen beiden Seiten dann auch wieder ganz gut.
Okay, also die besten Gespräche führt man tatsächlich oft nachts, wenn das Licht schon aus ist im Bett. Aber was man dabei auf keinen Fall machen sollte, das ist parallel im Netz zu surfen. Damit verbringen die Deutschen aber offenbar immer mehr Zeit.
Ja, das zeigt die aktuelle Online-Studie von ARD und ZDF. Demnach ist nicht nur die Zahl der Internetnutzer in Deutschland deutlich gestiegen, sondern die Deutschen verbringen auch im Schnitt 21 Minuten mehr im Netz als noch im letzten Jahr. Bei Männern sind es mittlerweile etwa 3 Stunden am Tag, bei Frauen 2 Stunden. Und je jünger die User, desto länger sind sie online. Bei Menschen zwischen 14 und 29 Jahren sind es im Schnitt 4,5 Stunden am Tag.
Wo kommt dieser Anstieg her?
Das liegt natürlich zum einen an der zunehmenden Digitalisierung, klar, aber wahrscheinlich auch daran, dass dieses Jahr die Befragung besonders detailliert gemacht wurde und die Teilnehmer genau gefragt wurden, wie lange seid ihr mit Nachrichtenschreiben beschäftigt, wie lange surft ihr und so weiter. Und wer jetzt zum Beispiel nur WhatsApp nutzt, der sieht sich vielleicht nicht gerade unbedingt als Internetnutzer.
Ja, oder auch bei Twitter zum Beispiel. Hashtag Themenwechsel, Hashtag Ameisen. Die sind ähnlich wie wir bereit, für besseres Essen länger zu laufen.
Zoologen aus Regensburg haben schwarze Wegameisen eine hochkonzentrierte Zuckerlösung angeboten, etwa einen Meter von ihrem Nest entfernt. Das ist für Ameisen ja schon eine Strecke. Kurz darauf gaben die Wissenschaftler den Tieren noch eine zweite Lösung. Die war näher dran am Nest, aber nicht so süß. Knapp 70% der Ameisen waren daraufhin bereit, lieber etwas weiter zu laufen, um besser zu essen. Die Forscher folgern daraus, dass nicht nur Menschen, sondern auch wirbellose Tiere sich beherrschen können und dass diese Selbstkontrolle hilft, Ressourcen optimal zu nutzen.
Die Wissensnews. Danke, Veronika.
Wetter.
Morgen gibt es erst noch hier und da Regen. Nach und nach lockert es aber überall auf und es wird immer trockener. Bei 15 bis 22 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.